Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eine gewisse Entwicklung durch. Es ist zunächst ein relativ verschlafenes Provinznest, eine Kreisstadt, und wird schließlich immer mehr zugebaut, sodass es sich zu einer prosperierenden Boomtown mit TGV-Anschluss nach Paris entwickelt. Dieser Krimi allerdings spielt, bevor das alles passiert. Der spielt nämlich in den 70ern und 80ern, erzählt also gewissermaßen ein bisschen die Vorgeschichte auch dieses Ortes und dieser Menschen. Und es geht darin vor allem um eine Jugendliche, die heißt Lou, die hat ist kurz davor, Abitur zu machen und arbeitet an der titelgebenden Tankstelle von Courcelles. Courcelles ist ein Örtchen in der Nähe von Fleurville und eines Nachts wird sie dort in ihrer Schicht Zeugin eines Verbrechens. Und nicht nur die Figuren um sich herum, sondern auch als Leser stellt man sich die Frage, ist sie wirklich nur Zeugin oder hat sie eventuell etwas zu verbergen? Aber bei Matthias Wittekind ist eigentlich auch das Besondere, dass es gar nicht unbedingt nur darum geht, wie ist eigentlich dieses Verbrechen zu erklären und wie ist es eigentlich aufzuklären, sondern es geht um mehr, es geht um etwas viel Größeres. Und bevor wir da jetzt etwas einen Einblick bekommen und Matthias Wittekind liest, noch eine Frage vorab. Matthias, du hast ja hier nun auf die Vorgeschichte zurückgegriffen, die 70er und 80er Jahre in Fleurville. Der Ort ist noch ganz klein und unentwickelt und auch der Kommissar noch in den Kinderschuhen sozusagen, also Anfang 20. Was hat dich daran gereizt, zeitlich jetzt so einen Sprung zu machen, zurück in die Vergangenheit?
Ja, also ich wollte diesmal die Lebensgeschichte einer jungen Frau erzählen von ihrem 9. Lebensjahr oder 8. Lebensjahr bis zu ihrem 50. Lebensjahr. Und wobei das Verbrechen, was hier geschildert wird, was ungefähr in der Mitte des Buches sich dann ereignet, einfach nur ein biografischer Einschlag in ihrem Leben ist. Und dafür musste ich sie ja erstmal richtig vorstellen mit all ihren Verwirrungen, die jeder von uns in sich trägt. Und dann wollte ich sie auch erzählen, wie sie in den Jahren nach dem Verbrechen, was sich alles in ihr geändert hat, in ihrem Freundeskreis geändert hat. Also mehr dieser Einfluss des Verbrechens als die Aufklärung des Verbrechens. Und um das erzählen zu können, um 50 Jahre erzählen zu können oder 45 Jahre erzählen zu können, musste ich natürlich weit zurückgehen, damit ich in der Gegenwart dann irgendwann ankomme. Also musste ich meine Kommissarin natürlich auch ganz jung machen, weil es kaute gerade so hin von den Jahren und Biografien. Und in den ersten 4 Büchern sind sie immer so Mitte, Ende 40. Jetzt sind sie halt ganz am Anfang ihres Berufs. Das war aber auch sehr reizvoll, weil das auch zu diesem Thema Biografie auch für mich dazugehörte. Genau.
Ja, vielen Dank. Würdest du dann ein wenig lesen aus deinem Buch?
Ja, unbedingt. Ja. Dünne Beine sind für ein Mädchen kein Grund, sich geschlagen zu geben. Vor allem dann nicht, wenn das Mädchen erst 9 Jahre alt ist und noch nie über seine dünnen Beine nachgedacht hat. So war auch Lou ein paar Jahre vor den blutigen Ereignissen an der Tankstelle von Courcelles einfach nur ein klapprig dürres Kind, das ein hellgrünes Fahrrad mit einem ebenfalls klapprigen Gepäckträger besaß. Ihr erster richtiger Freund, so nannte sie ihn, war so alt wie sie. Wie heißt du? Fabien, ich wohne oben in der Rue Bonaparte. Tolles Fahrrad, Fabien. Wie viele Gänge? 5? 5 Gänge, das war 1978 ganz gut für ein Fahrrad, das von Lou hatte nur 3. Die brauchte es auch, denn die wenigsten Wege in Courcelles sind eben und Lou liebte es, sich und ihr Fahrrad mit hochrotem Kopf und brennenden Augen über steilste Waldwege und Trampelpfade auf den Berg hinter der Stadt hochzuquälen, um sich dann in halsbrecherischem Tempo: Hör auf, Mama, ich falle schon nicht. Außerdem ist es mein Fahrrad. Da hatte sie vollkommen recht. Sie stürzte nie. Und wenn es mal passierte, waren es höchstens ein paar Schrammen oder eine Beule am Kopf. Nur einmal, da war es etwas schlimmer gewesen, da konnte Lou eine Woche lang ihren Kopf nicht mehr drehen. Zum Glück merkte es niemand. Und davon abgesehen machte man in Courcelles auch nicht aus jedem Wehwehchen gleich eine große Sache. Man nahm ja auch an, schwere Verbrechen würden woanders geschehen. Schon bald beherrschte Lou ihr Fahrrad, als wäre es ein Teil von ihr. Selbst engste Kurven nahm sie wie eine Rennfahrerin. So wie sie wagte das niemand. Außer vielleicht Fabien, der allerdings immer aufs Neue stimuliert werden musste. jetzt trau dich doch mal richtig, Fabien, da bist du auch schneller. Fabien hatte Übergewicht und die Angewohnheit, stets durch den offenen Mund zu atmen. Überhaupt schloss er den Mund nur selten, was ihn dümmer aussehen ließ, als er war. Einfach runter, Fabien, richtig treten und nie auf die Bremse. War das bereits ein Hinweis auf Stärke? Hatte Lou schon damals mehr Mut, mehr innere Kraft als andere? Übte sie sich auf diese Weise darin, über Widerstände gleich welcher Art hinwegzugehen? Und was machen wir jetzt? Dir fällt auch nie was ein, Fabian. Du bist richtig dumm. Ja, aber was machen wir jetzt? Na, wir könnten den Berg nochmal runterfahren. Okay. Auch mit 10 wusste Lou noch nichts von der Verantwortung, die es bedeutet, ein Leben zu führen. Sie jagte einfach auf ihrem laut klappernden Fahrrad herum und nicht selten sagten dann irgendwelche Alten hinter einer Buchsbaumhecke, ohne sie überhaupt zu sehen, das ist die Kleine von den Bateliers. Nie zog sie die Schrauben ihres Gepäckträgers an, immer war anderes wichtiger. In dieser Weise, also klappernd, klapperte Lou nach und nach die nähere Umgebung von Courcelles ab, sah Störche, ein verbrauchtes, abgemagertes Pferd und die alte Mühle oben am rauschenden Bach. Der kleine Ort, in dem Lou 1969 geboren wurde, liegt am Fuß eines langgestreckten, steilen Walls, einer Riesenwelle ähnlich, den manche großmütig als Vorgebirge der Vogesen bezeichnen. Wegen dieser mit hohen Buchen bestandenen Welle, die sich 120 Meter über den Ort erhebt, heißt die Stadt Courcelles la Montagne. Doch niemand hier benutzt diese Bezeichnung. Und vor der Welle? Wenn man ein Stück nach Süden blickt, was ist da? Nun, ein Tag, wie er charakteristisch ist für die Gegend und für die Jahreszeit. Soweit das Auge blickt, dehnt sich das Land in schattig grünen Wellen. In dieser Struktur zeichnen sich auf den Wölbungen der Hügel bereits erste tiefviolette, teils roséfarbene Flecken ab, die an der Linie eines geschwungenen Horizonts mit den noch unbestimmten Farben des Himmels verschmelzen. Dazu schlanke Pappeln um einzelne Gehöfte herum, Vieh noch trüb und träge. Das ist die Ebene vor dem Wall, der Courcelles im Sommer bereits ab 15 Uhr beschattet. Die Ebene, die Vielfalt der Farben, das alles müsste viel genauer beschrieben werden, um einen Eindruck zu geben, denn es ist ja so, erst auf dem Gipfel des Besonderen zeigt sich das Allgemeine. Das gilt wohl auch für Gesellschaften. Nun aber der Tag. Die Stunden vergingen, die Temperatur stieg und am Nachmittag erklärte Lou rot und verschwitzt: Ja, Fabian, du bist schneller geworden, aber du bremst immer noch in der Knüppelkurve. Warum? Er antwortete so hastig, als hätte er auf die Frage gewartet: Weil ich da am meisten Angst habe. Wovor? Na, dass ich wegrutsche und falle und sterbe. Es geht da 5 Meter runter. Lou hatte nie über diese Gefahr nachgedacht. Und warum die Schlucht Wolfsschlucht hieß, wusste nicht einmal ihre Lehrerin. Jedenfalls war da ein baumfreier Kratzer und dank dieses Kratzers, der von weitem aussah, als hätte eine riesige Kreatur mit langen Fingernägeln einmal mit ihrem Zeigefinger am Berg runtergeratscht, konnte man von der Knüppelkurve aus den östlichen Ortsausgang von Courcelles sehen, also den Bereich, in dem die Lagerhäuser der Spedition Larousse standen. Auf der anderen Straßenseite erkannte man sogar noch die spurdurchzogenen Stellplätze. Manchmal parkten dort 30 LKW, manchmal nur 3. Jetzt trau dich doch mal endlich, Fabian. Du hast eine 5-Gang-Schaltung. Wenn du es schaffst, in der Knüppelkurve nicht zu bremsen, bist du schneller als ich. Courcelles könnte schön sein. Einige Häuser jedenfalls bieten einen Anblick, den Touristen für gewöhnlich als ästhetisch und passend empfinden, da die uralten Behausungen aus dem Gestein des Bergs bestehen, ihm sozusagen entrissen wurden. In der Kirche steht eine kostbare Figurengruppe aus dem 14. Jahrhundert. Die zeigt die Anbetung der heiligen Jungfrau durch die Schäfer und Tiere. Lou hat dieses Meisterstück eines Unbekannten oft betrachtet, denn ihre Tante war eine eifrige Kirchgängerin. So schlicht, so bunt, so klar. Das Kunstwerk mit der Jungfrau, den wüsten Männern und den wilden Tieren hatte ihr anfangs mehr Angst gemacht als das Bild des Gekreuzigten, das mit dem brennenden Busch oder das mit den Schädeln, den Scheiterhaufen und den prasselnden Heuschrecken. Trotzdem blieb sie stets lange vor der Figurengruppe stehen, so lange, dass ihre Tante sie rufen musste, nachdem sie die Kerze für ihren Vater Emil entzündet und gebetet hatte. Leider wurde die Kirche, wie die meisten Gebäude in Courcelles, irgendwann verputzt und in falschen Farben gestrichen. Überhaupt die Farben, Purpur, Gold, Grün bis ins Graue hinunter, zwischendrin ein von innen heraus leuchtendes, beinahe kristallines Rosa, schnell vernichtet von einem alles überstrahlenden Weiß, irisierend, schimmernd und in Wirbeln flimmernd über den Maisfeldern tief unten in der Ebene, auf die Lou ihren Blick damals richtete. Diese Farben sind alle falsch, übersteigert bis an die Grenze zum Aggressiven unter dem Licht einer Sonne, die alle Konturen verflacht, Linien auflöst und selbst Vögel, Kühe und Schweine zu Boden drückt. Aber morgens und erst recht abends, da kommen die Farben und Konturen zurück, da erheben sich die Tiere und die Kühe legen ihre Köpfe weit in den Nacken. Das Spiel dauert nur 10, 15 Minuten. Lou fuhr oft auf den Berg, um diese Verwandlung der Welt zu betrachten. Aber was sah sie? Was empfand sie? Hat ein Kind wie Lou schon ein Gefühl für Zeit, für Abstraktion, für Verantwortung und Mitleid? Hatte man ihr das bereits beigebracht oder dachten ihre Eltern, ach, lassen wir ihr ein paar schöne Jahre, schließlich ist sie ein Mädchen. Mein Gott, was ist los, Fabian? Warum weinst du denn schon wieder? Ich wäre fast in die Wolfsschlucht gestürzt, dann wäre ich jetzt tot. Du hast ein besseres Fahrrad als ich und schaffst es trotzdem nicht? Ein Ast bewegt sich, ein Lichtstrahl fiel auf sein knallrotes Fahrrad. Pass auf, Fabian, wir tauschen die Räder. Du gibst mir deins und ich gebe dir meins. Für immer? Überleg's dir, Fabian. Und mach bitte den Mund zu, da fliegen sonst Fliegen rein und das ist schlimmer als Tod. Eine Stadt ist Courcelles nur der zahlenmäßigen Definition nach. Der Charakter ist eher der eines Straßendorfs. Die draufständigen, ungegliedert zweigeschossigen Bauten bieten selbst im Sommer ein schwaches, beinahe freudloses Bild, wirken, indem sie die Perspektive betonen, als wollten sie den Besucher einfach durch den Ort schnell hindurchleiten. Auf dem Abschnitt zwischen Avonville und Fleurville verläuft die Straße ein Stück weit parallel zum Kanal de Sange, einer bis zum Ende der 20er Jahre bedeutenden Wasserstraße, die, wie Lou und Fabiens Lehrerin ihnen in Heimatkunde beigebracht hatten, 1879 von einem deutschen Ingenieur mit einem unstillbaren Kummer erdacht wurde. Und einen Kanal, der seither zwei große Flusssysteme verbindet. Eine stark verblichene Fotografie des Deutschen hängt noch heute im Rathaus von Avonville zwischen zwei alten Türen, die selten geöffnet werden. Und wer sich mit Menschen auch nur ein wenig auskennt, wird schnell erspüren, dass dieser Ingenieur wohl vor allem aufgrund einer nie endenden Traurigkeit im Leben so viel erreicht und geschaffen hat. Lou war mal mit ihrer Klasse dort gewesen und ihre Lehrerin hatte einige Zeit suchen und rufen müssen, ehe sie Lou vor der Fotografie fand, die sie in einer Weise betrachtete, als würde es so etwas wie Zeit oder Eile für sie nicht geben. Nachdem sie mit dem Berg fertig war, gefiel es Lou, mit ihrem Fahrrad haarscharf an der steilen Böschung des Canal de Sange entlang zu fahren. Sie freute sich jedes Mal, wenn massenhaft Frösche ins Wasser sprangen, zwischen die Schlingpflanzen oder ein Reiher aufflog, nur um sich, faul wie diese Tierart nun mal ist, nach einer kurzen Gleitphase auf der anderen Seite wieder ins Schilf zu stellen. Wir sind keine Freunde mehr, tut mir leid, Fabien, aber das ist jetzt für immer. Fabien fing sofort an zu weinen, als Lou das sagte, und hatte sie ihn nicht schon halb vergessen, als er fragte, warum? Weil dir nie was einfällt und weil du nie richtig weit von zu Hause weg darfst. Und mein Fahrrad? Wir haben getauscht. Aber war das ein Tausch? Nicht eher ein Diebstahl, eine List, ein gemeines Austricksen zumindest? Fabiens Eltern sahen das jedenfalls so und Lou musste das Rad zurückgeben. Aber warum hatte sie so etwas Gemeines überhaupt gemacht? Wirkte da eine Substanz, die ihr mitgegeben war? Nun, sie wurde bestraft, denn man nahm ihr das Fahrrad ja wieder weg. Und ihr Stiefvater erklärte Lou sehr genau den Unterschied zwischen richtig und falsch. Ja, sie wirkte nach seiner Ansprache tatsächlich einen Moment lang bedrückt. Nur warum? Weil sie sich schämte oder weil sie das Fahrrad zurückgeben musste? Die Unterhaltung mit ihrem Stiefvater dauerte lange und er ergänzte seine Lehre von richtig und falsch, nachdem Lou sich die Zähne geputzt hatte und im Bett lag, mit einem Märchen, das von fremden Wanderern handelte, die von Dorf zu Dorf zogen, um dort zu arbeiten. Unter diesen Wanderern, erklärte er ihr, gab es zwei, die nachts in Häuser eindrangen und dort Dinge taten, Dinge, die er in der Geschichte mit Worten beschrieb, die Lou nicht kannte. Als ihr Stiefvater an dieser Stelle war und Lou anfing, am Fingernagel ihres rechten Daumens zu knabbern, meinte er, es sei wohl für heute genug. Nein, weiter, noch ein bisschen, aber wirklich nur noch ein bisschen. Am Ende des Märchens verbrannten zwei von den Wanderern, weil plötzlich Flammen aus den Wänden und allen Fenstern und Türen des Hauses herausgesprungen kamen, in dem sie gerade gewütet hatten. Und so standen die beiden zum Schluss eng umschlungen, ganz hoch auf dem Schornstein, sagte er, wo sie dann in Flammen aufgingen und verschwebten. Lou stellte sich wie immer alles ganz genau vor. Und dabei zeigte sich zum ersten Mal eine Begabung. Sie verlangsamte das Geschehen, verfremdete es auf diese Weise. Das Bild von den beiden Männern, die eng umschlungen auf dem Schornstein im Feuer tanzten, wirkte auf sie ebenso stark wie die Vorstellung von Flammen, die lecken. Vor allem aber das Wort verschwebten prägte sich ihr ein, weil sie es vorher noch nie gehört hatte. Es verband sich in ihrem Kinderverstand mit dem Bild eines roten Fahrrads. Nachdem Lous Vater ihr noch einen guten Nachtkuss gegeben und sie das Licht ihrer Nachttischlampe gelöscht hatte, war es so dunkel, dass man von einer vollkommenen Schwärze sprechen kann. Aus dieser Schwärze heraus entsteht an einem anderen Ort etwas Neues. Zunächst sieht man nur bräunliche Flecke sowie einige geradlinige Konturen, die keinen Sinn ergeben. Es dauert fast eine Minute, bis man erkennt, dass hier ein großer Stellplatz für Lkw zu sehen ist. Der Boden besteht aus getrocknetem Lehm, darin tiefe Spuren von Fahrzeugen, die rangiert haben oder abgestellt waren. Eine Weile bleibt es so, und man möchte fast an ein zufälliges, nächtliches Stillleben ohne Bedeutung denken. Dann aber fährt von links ein Transporter ins Bild. Eine Schiebetür wird geöffnet, sieben Männer steigen aus. Da sich die Augen inzwischen an das schwache Licht gewöhnt haben, erkennt man, dass es sich bei dem Transporter um einen Ford Transit handelt, und zwar einen der Serie, die in Belgien gebaut wurde. Eine recht präzise Angabe, und doch ist genau in diesem Moment Vorsicht geboten, denn nächtliche Bilder dieser Art werden vom Verstand schnell für Teile einer Geschichte gehalten und in Vorstellungen eingepasst. Was das Auge aber in diesem Moment wirklich sieht, also die Linien, Farbflächen, Körper, das ist nicht das, was die Existenz dieser Männer ausmacht. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Matthias. Man merkt ja schon auf diesen ersten Seiten deines Kriminalromans, dass es dir nicht etwa darum geht, jetzt einen wahnsinnig rasanten, schnellen Krimi-Plot auf die Beine zu stellen, sondern du lässt dir Zeit. Also du lässt erstmal in aller Ruhe vor dem inneren Auge entstehen die Landschaften, die Orte, die Figuren, beschreibst sie ganz präzise, umkreist sie, nimmst sie in den Blick und fragst nach ihrer Entwicklung. Und das eigentliche Krimi-Geschehen, das Verbrechen passiert erst spät und spielt eigentlich nur eine Nebenrolle, kann man, glaube ich, so sagen, fast schon. Zumindest hast du auch mal geschrieben, dass es in deinen Kriminalromanen nie um Verbrecher geht, was ich eine erstaunliche Aussage finde für einen Krimi-Autor. Warum schreibst du trotzdem deine Bücher als Kriminalromane?
Ja, also ich benutze, also mich interessieren eigentlich diese Biografien, also wie Menschen sich entwickeln, wie Menschen in Gruppen auch untereinander agieren, wie Menschen sich auch gegenseitig zu Dingen bringen, die sie alleine vielleicht nie getan haben. Auch ganz normale Menschen, wie diese kleine Lou, da gibt es dann später noch eine Freundin, noch eine Freundin, noch einen Freund, die erste große Liebe, all das. Und aus all dem beginnt langsam etwas zu schwingen, wo man irgendwann für möglich hält, da könnte mal irgendwas aus dem Ruder laufen, da könnte mal was passieren. Und erst wenn man die Figuren wirklich kennt, wenn man wirklich auch so manchmal Sorge hat um den einen oder anderen, dann kommt wie aus ganz plötzlich, schlägt dann wirklich was zu. Das ist dann ein kurzer Einschlag von Gewalt, der dann diese ganzen Figuren, die wir dann alle schon kennen, mit ihren ganzen Schieflagen und all dem, der wirbelt das Ganze nochmal durcheinander. Und dann zeigt sich nochmal, wer ist wirklich stark, wer wird damit fertig, wer wird nicht damit fertig. Bei manchen dauert es eine Weile, erst werden sie damit fertig, dann kommt wieder was hoch und so weiter. Und das ist meine Auffassung von der Wirkung von Verbrechen sozusagen oder von Gewalt. Ist eher ein bisschen die eines Dramatikers. Ich war lange fürs Theater geschrieben, dass man das über längere Zeiten und die inneren Wirkungen verfolgt, was innen drinne passiert in den Figuren und was in den Gruppen passiert und nicht so sehr sich darauf konzentriert, wer das nun war und wie das aufgelöst, obwohl das gibt's auch. Es wird aufgelöst, man weiß am Ende, was da wirklich an der Tankstelle passiert ist, aber wichtiger, hoffe ich, ist das auch, was in den eigentlich nur Augenzeugen passiert, in dem Fall. Vielleicht ist da auch ein Täter dabei, wer weiß.
Ja, ich finde es auch gerade in diesen anfänglichen Seiten besonders beeindruckend, wie intensiv du diese Kindheitserlebnisse schilderst. Wie entstehen solche Szenen bei dir beim Schreiben? Kommt das alles aus deiner Fantasie?
Ja, also bei diesem Buch hatte ich nur das große Glück. Ich bin zwar noch ein bisschen älter als Lou, die da beschrieben wird, aber ich habe zwischen meinem, glaube ich, vierten und neunten Lebensjahr bei einem kleinen Dorf gelebt. Wirklich so ein 500-Seelen-Dorf. Und während ich schrieb und ich habe auch Töchter und Enkelkinder und kriege natürlich einiges mit, aber während ich mich da wieder reinschrieb, kamen so viele Erinnerungen zurück aus dieser Zeit, die ich wirklich komplett lange, lange vergessen hatte. Und so fiel mir zum Beispiel eine Geschichte auf einmal ein, dass mich immer so drei Mädchen, die waren so 3-4 Jahre älter, die haben mich immer mit in den Wald genommen und dann wollten sie mir angeblich dort immer den Erhängten zeigen. Der Erhängte, so ein komischer Erhängter, den es in jedem Wald gibt, der taucht dann hier auch irgendwann auf. Also nur als Bild. Und ich war so eine Mischung zwischen mir, war das unheimlich, mit den Mädchen da im Wald unterwegs zu sein, aber ich wollte auch den Erhängten unbedingt sehen. Und es wurde immer an irgendeiner Stelle angehalten, da waren dann Bäume, dann sagten die dann immer, weiter dürfen wir nicht gehen, weil da ist dann der Erhängte, da darf man nicht hingehen. Und ich war jedes Mal natürlich maßlos enttäuscht, sozusagen, dass ich den Erhängten nie zu Gesicht bekommen habe. Aber die Mädchen hatten einen Mordsspaß. Ich weiß, dass sie immer sehr viel gelacht haben die ganze Zeit, die mit dem Kleinen da im Wald unterwegs war. Diese und ähnliche Geschichten, das kam dann alles so hoch und auf einmal schmeckte dann wirklich, das gibt's auch eine Stelle, ich hatte fast wie das Gefühl, dass wie das riecht, wie das schmeckt und so weiter. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man schreibt, wenn man sich da wirklich sicher fühlt und nicht über was Ausgedachtes sprechen muss. Und das verdanke ich dem kleinen Dorf, ja.
Ja, man merkt, du warst schon früh zum Krimi-Autor prädestiniert. Ja. Ich glaube, wir haben einen kurzen Einblick bekommen in Matthias Wittekens Schreiben. Die Bücher gibt es gleich hinter der Wand hier am Büchertisch und übrigens auch bei uns am Verlag. Wir sind direkt hier gegenüber. Matthias Wittekens signiert auch gerne. Ja, und dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Messetag und vielen Dank, Matthias, noch
einmal. Danke fürs Zuhören.
Ist das an oder nicht an?
Weiß ich nicht, nein. Es ist schon an, ja, aber wir warten. Sollen wir noch einen Moment warten? Es ist noch zwei, drei Minuten noch. Mit dem Buch und Premiere für uns. Ne?
Ich habe ja schon mal das Manuskript vorgelesen, stimmt, ja, aber das ist wieder was ganz anderes. Vor allen Dingen ist ein großer Unterschied, weil bei der Lesung war das Publikum interessiert, die Location war speziell und hier ist mehr so ein offenes Kommen und Gehen. Das ist ein großer Unterschied.
Ne? Ja, genau. Aber egal. Das ist halt so. Handy ist aus, ne?
Handy ist aus. Okay. Flugmodus, jetzt können wir wegfliegen. Die Frankfurter Buchmesse ist Vielfaches davon, ne?
Ja,
riesiges Ding.
Das ist so riesig, das macht auch keinen Spaß. Nee, das ist auch wirklich nur anstrengend.
Ja, klar.
Und es ist ein Tag länger und es fängt um 9 an und also geht eine Stunde länger und ein Tag länger. Also da ist man dann wirklich, braucht man eine Woche Urlaub hinterher.
Ich habe die Sachen, die ich da früher gemacht habe, beruflich, was ich erzählt habe, die waren teilweise in Übersee.
Ja.
Dann fliegt man dann so 10 Stunden irgendwo hin und 2 Tage und dann wieder 10 Stunden zurück. Total durch den Kopf.
Ja. Okay. Dann fangen wir an, würde ich sagen, ja?
Okay. Ja, ich glaube, es geht los. Istanbul. Metropole am Wasser und Heimat für viele Menschen aus der ganzen Welt. Die Stadt der 7 Hügel. Heimliche Hauptstadt der Türkei. Es gibt viele Namen, die Istanbul beschreiben. Das Tor zur Glückseligkeit, eine der ältesten Beschreibungen, drückt die Hoffnung aus, die seine Bewohner dort heimisch werden ließ. Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Istanbuler Familie von 1848 bis 1964, die beispielhaft ist für die Geschichte der christlichen Minderheiten in der Türkei und irgendwie auch aller Menschen, die von Flucht, Vertreibung und unfreiwilliger Migration betroffen sind. Es ist die Geschichte von Michael Asteris. Herzlich willkommen hier auf der Leipziger Buchmesse. Wir stellen heute das Tor zur Glückseligkeit vor, seine Familiengeschichte, die erschienen ist als erzählerisches Sachbuch im Binoki Verlag. Und ich freue mich darauf, von ihm persönlich heute die ersten Eindrücke und Einblicke in dieses Buch zu bekommen. Wollen Sie erzählen?
Ja, mache ich gerne. Sowohl.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.